Grüße alle im Meeting und alle, die vielleicht im YouTube auch schon zuschauen, zuhören. Namaste. Lasst uns beginnen mit ein, zwei Minuten Stille, äußerer Stille. Augen schließen, wenn du magst. Ah, bequem sitzen, mal ausatmen. Es muss keine bestimmte Meditation sein. Jetzt erklingen wieder Worte, Räuspern und Worte in dem, was immer still ist. Es gibt ja so etwas wie Power Nap, so ein Kurzschläfchen halten, wo man mal für 10 oder 15 Minuten ganz tief runterfällt in Tiefschlaf. Power Nap. Um das System zu nähren. Und so ähnlich gibt es auch Power Meditation. Kann zeitlich auf der Uhr ganz kurz sein. Einfach mal kurz und gründlich innehalten. Unabhängig davon, ob Gedanken vorbeiziehen, Gedanken da sind, ob die laut oder leise sind, langsam oder schnell, das spielt überhaupt keine Rolle. Manchmal sind die wie so kleine Tröpfelchen auf einem kleinen schmalen Pfad und manchmal sind die Gedanken wie eine dreispurige Highway. An sich macht das keinen Unterschied. Das, was still ist, ist immer still. Das, was wirklich wach ist, ist immer wach. Das, was still ist, und wach ist das, was wir in Wahrheit teilen, ist das Einzige, was wir essentiell als Wahrheit in Wahrheit teilen. Das ist still. Das ist halt eine Stille, die ist tiefer als die Dualität von das Gegenteil von Lärm sein oder das Gegenteil von Bewegung sein. Es ist wie so ein fortwährender, andauernder Unterstrom, ohne dass der jetzt irgendwo hingeht mit einem bestimmten Ziel. Das, was immer still ist, ist sozusagen immer jetzt hier. Na, im Sprechen muss ich diese Wörter benutzen, die mit Zeit zu tun haben. Sowas wie immer, jetzt hier. Im Grunde ist es viel einfacher als das. Stille ist das Einzige, was wir voll und ganz und vollumfänglich in Wahrheit teilen. In Wahrheit, als wer wir sind. Und wird auch von all den Bewegungen, von all den Wellen, die wir fabrizieren an der Oberfläche, das wird davon nicht gestört. Es wird dadurch nicht behindert, nicht verhindert und kann und muss auch nicht provoziert werden. Im Grunde sind alle meditativen Übungen, die sind nur dazu da, dass das, was sich nach Zuhause sehnt, das, was in Wahrheit mit sich selbst sein will, dass sich das genügend fallen lässt in den Power Nap oder in die Power Meditation in einem Moment jetzt. Dazu sind keine langen und langwierigen Unternehmungen notwendig. Es ist immer jetzt. Und krass einfach. Das, was wach ist, ist immer wach. Und ist immer nicht nur Teil von dir, sondern essentiell, wer du bist. Genauso wie das, was still ist, immer still ist und essentiell ist, wer du bist. Das bildet sich nicht, wächst nicht und öffnet sich nicht, weil du die passenden, richtigen spirituellen Anstrengungen machst. Das ist die ganze Zeit immer hier. Das, was kommt und geht, das bist du. Das Personen-Du, das kommt und geht. Wahrheit ist in Stille jetzt hier. Und die Stille unterliegt auch, die liegt unter all den Erscheinungsformen, die das nehmen kann. In Essenz ist das eins. Und das Ganze ist im Grunde so einfach und so nah und so sehr, wer du schon bist, dass es keine Methode gibt und keinen Weg zurückzulegen gibt, um das zu finden, um dahin zu kommen, um das zu werden. Ja, das Erwachen behandeln die meisten Leute so, als wäre es etwas in der Zukunft, was dir dann irgendwann in der Zukunft mal passieren wird. Dein Erwachen, deine Befreiung, deine Erleuchtung, wie immer du es nennst. Und das Vertrackte ist, du bist das schon. Du bist das auch schon immer gewesen, egal wie vermurkst und verkorkst dein Weg oder dein Leben bisher vielleicht war oder ist. Alles darin und daran ist durchdrungen in Essenz von Stille, Wahrheit, Liebe. Und wegen dieser bereits Durchdringung und Verwobenheit gibt es keinen Weg zurückzulegen, keinen Weg in der Lokalität und keinen Weg in der Zeit, weil du nicht davon getrennt bist, weil du es schon bist. Du kannst dich nicht irgendwo hinbewegen, wo du schon bist. So, das ist eins von diesen vertrackten Dingen, die der Mind so gerne verstehen möchte und dann doch nicht so ganz versteht. Das Sein und das Herz verstehen das. Du bist das schon. Und die Widersprüche zum Thema, die ich auch immer höre von Leuten, die sich an mich wenden mit Fragen, mit Problemen, mit Lebensthemen. Diese Widersprüche, die heißen dann, ja, aber ich erlebe doch noch diese und jene menschliche Seite. Wut, Ärger, Traurigkeit, Eifersucht, was immer. Und diese Dinge sind bei den meisten Menschen auf der Liste von, so soll man nicht sein, wenn man erwacht ist. Da sind so Ideen von Perfektion oder, ja, von Perfektion, irgendeiner Vollkommenheit. Die Vollkommenheit ist in der Möglichkeit, dass du tatsächlich alles bist, alles, was es gibt und geben könnte. Das auch schon immer warst. Der kleine Ausschnitt, dessen wir gewahr sind als die Ich-Person, als die Persönlichkeit und die Lebensgeschichte, ist ein mini winzig kleiner Ausschnitt, den wir da sehen. In der Grenzenlosigkeit, in der Wahrhaftigkeit von wer du bist. Da fällt dann diese Einschränkung auf diesen Ausschnitt, die öffnet sich, die fällt weg. Und das Einssein beinhaltet auch all die sogenannten schlechten menschlichen Eigenschaften. Es ist nie drum gegangen, ein etwas anderes zu werden als wer und was und wie du jetzt bist. Ich sehe jetzt im Augenblick nur die beiden hier, die beiden Damen. Gibt es eine Frage schon aus dem YouTube-Chat? Ist da was angekommen bei dir, Swantje? Und ihr seid natürlich auch beide herzlich eingeladen, euch zu äußern, was zu fragen oder zu berichten.
Ja, ich hätte noch Frage zu dem, was du gerade gesagt hast, einfach um das für mich nochmal klarer zu bekommen. Ist die Stille denn etwas Tonloses oder ist die Stille alles, all das?
In dieser Wortauswahl ist die Antwort auf jeden Fall alles, all das. Auch essentiell im größten Lärm. eben nicht das Gegenteil von Geräusch oder das Gegenteil von Bewegung. Während eines äußerlichen stillen Sitzens und einer glückseligen Vertiefung einer ganzen Gruppe im Retreat. Da ging dann mal, ich glaube, Anando war da, die fängt schon an zu lachen. Da ging dann direkt vor den Fenstern von dem Retreatraum so ein Draufsitzrasenmäher los. Ja? Weil es war wahrscheinlich Samstagmorgen und das war, was die machten an dem Tag. Und die ganze Gruppe saß in der vollkommenen Blissstille, in gefühlter Miteinanderverbundenheit und auch äußerer Stille morgens früh. Und dann ging dieser Rasenmäher da vorm Fenster. In diesem Lärm war oder ist mehr Wahrheit enthalten als alles, was man sagen kann, alles, was im Satsang gesagt werden könnte. Und der Lärm illustriert und vertieft das, was still ist und nicht kommt und geht. Beantwortet das die Frage für dich, Swantje? Und es ist schwierig, an sich unmöglich, sich das vorzustellen.
Im YouTube-Chat gibt es einen Kommentar, und zwar von Gün. Hallo Adima, war in Saarbrücken ein paar Mal bei deinen Satsangs. Viele Grüße.
Hallo.
Und Dorothea möchte wissen, was bedeuten dann all die spirituellen Praktiken und Satsangs, wenn doch alles bereits richtig ist?
Die spirituellen Praktiken, alle wie sie da sind, aus allen Richtungen und Wegen, ja, die sind nicht für die Buddha-Natur. Die Buddha, deine Buddha-Natur braucht das nicht. Niemandes Buddha-Natur braucht das. Die Wahrheit braucht das nicht. Die sind da für den jemand im Mind, der sich für real hält und denkt, dass er einen Haufen Probleme hat, die es zu lösen gäbe und wo man strategisch was anwenden muss, um irgendwo hinzukommen. Die ganze Angelegenheit, die spirituellen Schulen, die Praktiken sind eine illusorische Medizin für eine eingebildete Krankheit. Die eingebildete Krankheit ist ich und meine Geschichte. Also ein Geschichtenbesitzer zu sein, ein Betroffener zu sein, was darauf hinausläuft, im Grunde Ursache und Wirkung für Realität zu halten. Das ist innerhalb des Dualen, ist das unsere Sicht. Wir sehen eine Ursache, die führt zu einer Wirkung. Wir denken, das ist Realität. Das ist eine, ein kleiner Ausschnitt innerhalb von dem, was real, was wirklich ist. So, also insofern, aus Sicht der Buddha-Natur, aus Sicht der Wahrheit, bedeuten die Praktiken und Übungen an sich nichts. Nun ist es so, dass wir alle oder die meisten, die allermeisten von uns, ohne zu hören über die Wahrheit, ohne in Kontakt zu kommen mit bestimmten Übungen, die in eine Richtung weisen, können wir nicht befreien, können wir nicht entdecken. Das sind Hilfsmittelchen für eine gewisse Zeit. Irgendwann, das erklärt sich im Grunde auch von selbst und es kann auch übersehen werden. Gerade wenn mehr Bescheidenheit als Arroganz im System vorhanden ist, kann auch übersehen werden, dass es Zeit ist, wann es Zeit ist, auch die Praktiken und die Übungen dann auch wieder zu lassen. Es gibt viele Anekdoten und Geschichten, wo die spirituellen Meister ihren Schülern gesagt haben, okay, und jetzt ist Schluss mit dem 4 Uhr früh aufstehen und 5 Uhr früh die Sonne antanzen und 6 Uhr früh Om singen und was nicht sonst noch alles. Ja, irgendwann lassen wir die Praktiken wieder sein und dieser Satsang-Job, dieser Lehrer-Job, das ist ein Beruf, der darauf abzielt, nicht mehr stattzufinden, nicht mehr stattfinden zu müssen, nicht mehr stattfinden zu brauchen. Das ist also das Gegenteil von dem, was man normalerweise so beruflich so macht. Weil es wirklich darum geht, dass die gesprochene Unterweisung nicht mehr benötigt wird. Und da gibt es eine große Falle. Ja, der Königsweg und der erklärte Superweg ist, dass sich Wahrheit in Stille überträgt. Aus dem Sein zu dir. Vom Meister zum Schüler. Auch Darshan genannt, durch eine Energieübertragung. Und so weiter. Da gibt es viele, viele verschiedenartige Formen und Überlieferungen. Und ach, wie wunderbar, man muss gar nichts fragen, man braucht nichts sagen und die Wahrheit kann sich übertragen. Ist nur ein kleiner Haken bei der Sache, wenn dieser Mind nicht zur Ruhe kommt und ewig weiterrattert, der braucht die Unterweisungen, der braucht die Übungen. Deswegen haben wir das. Und es ist toll, dass es so viele verschiedenartige Übungen und Wege gibt, weil es ja so viele verschiedenartige Individuen gibt. Da kann jeder einen Weg gehen, der ihm zunächst mal auch am besten passt. Und heutzutage kann man denn auch noch so und so viele Aussagen von so und so vielen Satsang-Lehrer vergleichen. Ich halte das für extrem unsinnig, aber möglich ist es. Ja, und auch wenn man über viele Jahre nur einem Meister zugehört hat, so wie ich viele Jahre nur Osho zugehört habe, ja, dann fängt der Mind an und vergleicht, was er damals gesagt hat und was er heute gesagt hat. Und dann hat er da aber auch noch was anderes gesagt. Das ist das Mindspiel. Es liegt nicht an der Menge Lehrer. Das liegt daran, dass in deinem Geist dann irgendwann irgendwas noch nicht zur Ruhe gekommen ist und immer wieder versucht, irgendeine Kontrolle, irgendwas zu begreifen. Ja, der Mind will das ja haben. Der Mind will die Wahrheit in den Mind tun, in sich reintun. Und die ganze Sache funktioniert nur umgedreht. Der Mind muss an die Wahrheit abgeliefert werden, verschwinden darin. Und da gibt's noch nicht mal eine Anweisung, keine genaue, wie das geht. Aber die ganzen meditativen Übungen und Praktiken, das Lauschen im Satsang, all das führt dahin. Vielleicht sogar ohne, dass du es merkst und vielleicht sogar gerade jetzt, genau jetzt. Stirb zuerst in diesen Moment hinein und sei wirklich tot. Und dann mach, was du willst. Okay.
Greta möchte wissen, wie kann ich inmitten des äußeren Lärms dieser Welt das Gefühl der vorhandenen Stille in mir wahrnehmen? Liebe Grüße.
Inmitten des äußeren Lärms dieser Welt das wahrnehmen. Greta, indem du mitten in dem Lärm, mitten in dem Tumult, mitten in den erfreulichen oder unerfreulichen Geschehnissen stoppst, innehältst. Mittendrin. Mittendrin ist so, dass alles, was gerade ist, dich vollständig umgeben darf, wie eine Kugel. Da bist du mittendrin. Da stoppst du und schaust von da. Lauschst von da. Es hat viel mit Lauschen zu tun. Tiefer lauschen als das äußere Geräusch. Tiefer innehalten als alle Bewegungen. Ohne einzufrieren. Voll verfügbar. In dem Augenblick, wo du stoppst, da stoppen Urteil, Vergleich und Erwartung im Verstand. In Stopp jetzt hier, in jetzt hier hat der Mind ja keine Chance. Der existiert ja nur in der Zeit. Sobald der stoppt, stoppen muss, stoppen kann, darf, gibt es kein Urteil, kein Vergleich, keine Erwartung. Das, was fragt, ja, wie soll ich denn in dem Tumult, in dem Krach, in dem Lärm, in dieser Welt die Stille finden? Mitten darin, tatsächlich mittendrin. In äußerlich stillen Umständen, in der Natur zum Beispiel, scheint es leichter. Da ist aber auch die Verwechslungsgefahr größer, dass man die äußeren Gegebenheiten, die Umstände, die stillen Zustände mit dem eigentlichen Stillsein verwechselt. Es fällt mir gerade ein, wir sind manchmal nach den Satsangs in Lucknow mit Papaji über den indischen Markt gelaufen. Ja, so ein richtig bunter, lauter, staubiger indischer Markt und voll mit Leuten. und Geschubse und Gedränge und Stimmen und Rikscha-Hupen und alles, was da abgeht. Und Papa war ein großer, kräftiger Mann und der ging so vorne weg durchs Gedrängel und wir hinterher. Der hat praktisch so eine Schneise in die Menge gefurcht. Und dann drehte er sich ab und zu um und sagte, so Leute, und wo ist jetzt Stille? Wo ist sie hingegangen? Ist sie irgendwo hingegangen? Dieses Stoppen mittendrin. Da muss der Lärm nicht geändert werden, da müssen die lauten, unmöglichen, schrecklichen Leute nicht geändert werden. Du musst nicht geändert werden. Der Mind stoppt. Wahrnehmung ist hier. Bewusstheit ist hier. Kein Stopp einfrieren. Die Sinne nehmen wahr. Und du kannst es nur ausprobieren, Greta. Du kannst das nicht glauben. Das kann ich jetzt noch mehr beschreiben und so wahrhaftig wie möglich beschreiben. Du musst es ausprobieren für dich und wie es für dich funktioniert. Okay? Ich habe eine Chat-Nachricht gesehen.
That's me.
Anando, ja.
Jawohl.
Hallo, Anando.
Hi. Naja, ich brauche meine Rückfahrkarte. Das ist so ein bisschen mein Problem die ganze Zeit.
Von wo? Von wo nach?
Genau, das hatten wir ja mal von privat geschrieben. Reale, weil es ist sehr schwierig, da mitzuspielen. Also
nochmal langsamer. Der am Anfang hat dein Ton sich verstottert. Die Rückfahrkarte,
okay.
Von wo? Nach wo?
Also in einer, ja, in, naja, in der dualen Welt ist man halt dual unterwegs. Und da habe ich tatsächlich Schwierigkeiten.
Ja.
Und zwar massive.
Okay.
Also,
ja.
Der Kopf hat da öfter mal Probleme.
Genau. Jetzt ist es generell beschrieben. Ich verstehe die Richtung, die du andeutest. Du kannst
was soll ich denn speziell machen?
Kannst du ein
ich
Beispiel?
Ich kann es jetzt nicht konkretisieren. Also ich hab öfter mal so einen Kampf mit dem Herz und mit dem Kopf. Mein Herz weiß ja alles, versteht auch alles und ist auch alles in Ordnung. Nur der Kopf, der schießt mir dann manchmal dazwischen, gerade in so zwischenmenschlichen Geschichten, der mir dann sagt, ja, aber Moment, warum ist denn der Mensch jetzt so blöd zu mir? Das ist nicht richtig. Und ja, mein Herz sagt, ja, okay, dem Menschen geht es halt nicht gut. Also ich habe also den Erklärbär auch immer dabei, was das Ganze sehr anstrengend für mich macht. Was aber, also ich meine, auf der einen Seite ist Mitgefühl und Verständnis da, weil ich weiß, warum wer wie tickt. Und auf der anderen Seite stehe ich dann da, fühle es und es ist ja teilweise ein Schmerz, der so unerträglich ist. Und den mal zurückzustoppen und zu sagen, halt, hier ist meine Grenze, das ist mir noch unmöglich.
Okay. Und da hast du auch schon eine pragmatische, anwendbare, praktische Antwort gegeben. Ja? Dass, wenn du dich öffnest, das zu lernen, du siehst, das ist, was dann manchmal nötig ist. Dass du eben auch
Return to sender.
Dir, du musst dir ja auch als Teil der dualen Welt, als diesem Anando-Ding dienen.
Genau.
Denn wir sind nun sehr verletzbare, sehr fragile, sehr zerbrechliche, individuelle Körper-Geist-Apparat-Wesen. Und bei allem Schmerz, der da oft auch involviert ist, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen oder Fremde, wer immer es ist, den wir treffen und der irgendwie entgleist, auf eine Art und Weise, die wir von Herzen im Mitgefühl verstehen, aber das System das nicht verarbeiten kann, dann ist es notwendig, dich zurückzuziehen, abzugrenzen, etc.
Aber wie das Problem.
Es kann ein bisschen holprig sein, das zu lernen. Vor allen Dingen für Fühlmenschen, die viel, viel Mitgefühl haben. Ja? Es gibt eine ganz schöne Übung, um die Abgrenzungsfähigkeit im Körpersystem einzuankern. Eigentlich gebe ich jetzt was weiter, was Sudeva unterrichtet oft. Jetzt ist er gerade verschwunden. Mein Mann.
Thank you.
My beloved. Sudeva, I'm going to illustrate, to teach very quickly the setting limits exercise. And that's why I mentioned your name in that moment you disappeared. Da war er gerade weg. Ja. Die Abgrenzübung, du brauchst dafür einen Partner. Ja. Also man muss das mit jemand spielen. Man stellt sich in einem gehörigen, größeren Abstand gegenüber auf. Der eine ist aktiv, der andere ist rezeptiv. In dem Fall wärst jetzt du, die lernen soll, Stopp zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Hier ist die Grenze, bis dann die Rezeptive. Und die andere Person beginnt, auf einen zuzugehen. Macht es dir einfach mit der Kamera jetzt.
Hilfe.
Und der Rezeptive sagt, Stopp. Da, wo Stopp ist. Okay. Und dieses Stopp, wenn man die Abgrenzübung öfter spielt, mit einem Partner, natürlich mit einem Partner, der ein Verständnis hat, das ist eine meditative Übung fürs Nervensystem, damit die Somatik, dass dieses Körperding in den Zellen lernen kann. Man kann abgrenzen, man kann sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das ist eine Veranlagungssache auch und eine Typfrage, wie gut oder wie schlecht das funktioniert. Das ist ja keine spirituelle Frage. Denn in der spirituellen Sicht und in der Herzenssicht, da hast du ja keine Probleme. Ne?
Nee.
Kannst du probieren, wenn ein Partner
da ist. Jetzt gebe ich meine Kontaktanzeige auf. Okay, dankeschön.
Ja, gerne. Wir können sonst auch mal probieren mit Kamera, zu zweit mit der Kamera. Glaube, das geht vielleicht auch mit einem freundlichen Familienmitglied oder weißt du, das muss ja nicht so super special sein. Die Person muss einfach nur verstehen, geht auf dich zu und stoppt, wenn du Stopp sagst und bitte beide Hände benutzen. Da ist eine Geste drin. Somatik.
Okay.
Somatic Experiencing, da kommt es her. Ja. Da ist eine, genau. Die Geste ist wichtig da drin und der andere hat denn auch zu stoppen. Also wenn du einen Spielpartner hast, der dann die Grenze übertritt, gleich rausschmeißen. Nicht damit spielen.
Okay.
Ja, das ist eine heiltherapeutische Übung an der Stelle. Da ist Abgrenzung nötig, das ruft danach. Und sei langsam mit dir, Anna. Du lass dir Zeit.
Geduld ist doch nicht meine Tugend.
muss ja keine Tugend sein, solange du jetzt auch Geduld erlaubst.
Ja.
Muss ja nicht dein größtes, bestes und wichtigstes sein. Wird gebraucht. Es braucht seine eigene Zeit.
Ja. Okay. Ja. Spirituelle Fragen habe ich keine. So sorry.
Oh. Anando, schön dich zu sehen.
Lange ist her.
Dich an erste Stelle stellen ist auch dran.
I know, that's the point.
Okay, dann check. Ist I know bedeutet, dass das habe ich mal gehört und
I want to do this.
Drin. Das kann ich jetzt nicht lesen, das musst du dann vorlesen.
Ja, alles gut.
Aber du hast es schon drauf geschrieben, zum Erinnern.
Und da Kehlchakra spricht seine Wahrheit aus.
Gut.
Deine. Okay. Deine eigene.
Ja.
Was auch selbstverletzend ist, wo man nicht abgrenzt. Das habe ich jetzt spüren müssen. Bei aller Liebe und bei allem Verständnis dem anderen gegenüber.
Ja. Ja. Und wenn der Geschmack einmal gekostet ist und dass die Wahrheit von dem Einseinsbewusstsein vibriert, ist das eine ganz schöne Herausforderung, auch wieder Nein sagen zu lernen.
Ja.
Und das ist eben auch dran, das ist die Rückfahrkarte.
Okay.
Mit den Angemessenheit, mit der Welt zu spielen. In der Welt, nicht von der Welt.
Ja, von der Welt bin ich sowieso nicht. Das ist schon lange klar.
Das kann ich bestätigen.
Nicht von dieser.
Ja, und das ist die Rückfahrkarte. Geduld, liebevoll. Mit dir selbst so mitfühlend und liebevoll sein, wie mit all diesen anderen. Und dann kommt, da kriegst du deine, was du die Rückfahrkarte nennst. Dass du auch in dem Chaos, in dem Too Much navigieren kannst.
Okay.
Okay.
Adina, ich lese was aus dem Chat vor.
Okay.
Sabine schreibt, manchmal kann ich erkennen, dass schon alles gut ist. Aber dann gibt es auch immer wieder Tage, so wie heute, wo ich denke, ich habe noch nichts gelernt.
Das ist sehr komplex und tiefgründig. Beides ist wahr. Es ist schon alles gut und du hast noch nichts gelernt und du musst nichts lernen. Und wir können die Lernschritte nicht vermeiden. Und am Ende müssen wir das ganze Wissen, das Gewusste hergeben. Das Gewusste, das Gefühlte, das Erkannte. Alles wieder hergeben an die Wahrheit. Es ist so wie, da sind schon lauter Gucklöcher in dem Käse von ich und meine Geschichte. Und da hast du schon oft durchgeschaut und die Wahrheit guckt dich an und du bist in Resonanz damit und du siehst das. Und bei allen diesen Durchguckstellen, da ist schon alles gut. Dann sind aber noch die Verbindungsbrücken zwischen den Gucklöchern. Da kommt die Idee, man müsste wissen, wie man jetzt darauf herumturnt, wie man die Balance behält, wie man nicht abrutscht, was weiß ich. Und da gibt es gar nichts zu wissen. Es gibt nichts zu provozieren und nichts zu verhindern. Und an einer Stelle verschmilzt dann sogar alles gut mit alles schlecht. Samsara und Nirvana. Verschmilzt in eins. Und da ist keiner, dem das gehört, keiner, der das weiß, keiner, der das mit sich rumtragen müsste. Lernen ist wunderbar, auch die Lernschritte anzuwenden, da wo es im Relativen angewendet werden will und muss. Und dann auch in die Entspannung zu fallen von, ich habe überhaupt nichts geblickt, ich habe keine Ahnung. Ist da sehr entspannend, ne? Lies du bitte nochmal die Frage vor, Svantje. Ich denke, da gab es noch einen Aspekt, aber ich finde den gerade nicht.
Manchmal kann ich erkennen, dass schon alles gut ist, aber dann gibt es auch immer Tage, so wie heute, wo ich denke, ich habe noch nichts gelernt.
Nee, war jetzt doch kein weiterer Aspekt. Genau so ist es. Es gehört mit zu alles gut, dass heute oder gerade jetzt ein Tag, ein Moment ist, wo du noch nichts gelernt hast. Ich habe übrigens auch nichts gelernt. Zu nichts Nutze sein. Stimmig im Unstimmigen, unstimmig in Stimmigkeit. Und das sind auch dann schon wieder viel zu viele schwierige Worte. Okay.
Georg schreibt, Adima, was denkst du, welchen Einfluss haben Trauma, welche im Organismus abgespeichert sind, auf die Unruhe im Verstand?
Verstand, die Natur des Verstandes ist Unruhe. Unabhängig von Trauma, mit oder ohne Trauma. Trauma ist ein Riesenbereich. Ich habe einen kleinen Einblick. Somatic Experiencing, den Ansatz von NAM, andere Ansätze, die Polyvagaltheorie, solche Sachen. Mir auch freudigst noch angeeignet, denn das gab es zu meinen Therapiezeiten alles noch nicht. Die Einsichten waren noch nicht formuliert, die waren noch nicht da. Und in meiner Erfahrung, schwerwiegende Entwicklungstraumastörung in der Kindheit, auch Unfalltrauma, alle möglichen Arten von Trauma, auch dieses System durchlaufen. Von daher sage ich in meiner Erfahrung und auch in meiner Arbeit mit Menschen, denke ich nicht, dass Trauma eine Benachteiligung in dem Sinne ist auf einem spirituellen Weg oder eine Benachteiligung, diesen Mind zur Ruhe zu bringen. Es gibt traumatisierte Zustände, Effekte im Nervensystem, die behandelbar sind, die angesprochen und berührt und behandelt werden sollten. Die können für ein Individuum extrem belastend und von daher hinderlich erscheinen. Schlussendlich ist es so, dass alle unsere Lebenswege, Trauma inklusive, Trauma, Missbräuche, was immer, inklusive, was immer in einem Lebensweg passiert, ist, was dieses Individuum zur Entfaltung seiner individuellen Art und Weise seiner Buddha-Natur genau exakt gebraucht hat als Einladungsteller, als Einladungskärtchen. Und weiteres kann man an sich nur mit konkreten Beispielen beleuchten. Verschiedene Menschentypen und verschiedene Arten von Trauma wirken sich unterschiedlich aus. Schon bevor 2012 gab es die erste Konferenz in Berlin, wo einer von den Traumatherapeuten die Satsang-Lehrer einlud und sagte, also Leute, ihr macht ja einen super tollen Job, aber ihr könnt bestimmte Art von traumatisierten Menschen jetzt bitte nicht länger erzählen. Man muss dann immer nur still sitzen, wenn die sowieso schon komplett isoliert sind und nicht ausdrucksfähig, also wie eine autistische Störung und so weiter. Und da war die erste Zusammenkunft, wo auch die beiden Bereiche Satsang, Spiritualität und Traumaarbeit, Traumatherapie sich begannen auszutauschen und zu betrachten. Und mir war das vorher auch schon in Retreats vor allen Dingen aufgefallen, dass es ein paar Menschen gab, denen zu viel formelles Stillsitzen ganz offensichtlich nicht diente, nicht nicht förderlich war zum Erblühen, mich zunächst auch etwas gewundert, ich habe das wahrgenommen und mich dann sehr dafür interessiert, was die neuen Einsichten waren, wie Trauma sich im Hirn und auf den Geist und aufs Meditieren und auf das autonome Nervensystem und so weiter auswirkt. Falsche Interpretationen können natürlich jedem passieren, traumatisiert oder nicht. Also Trauma ist Teil vom Nervensystem auf die eine oder andere Weise, mehr oder weniger stark. Durchlaufen ja wir alle, fast alle, traumatisierende Ereignisse. Da habe ich persönlich auch eine tiefe, interessante Erfahrung mitzuteilen. Ich habe in meinem Studium vom Tibetan-Palzing mehrere hunderte Augenlesen, Iris-Diagnosen. Augenlesen müssen wir es nennen, weil es nicht dasselbe ist wie die offizielle Iris-Diagnose. Ganz, ganz viele Augen gesehen von Teilnehmern, immer auf einer riesigen Leinwand. Und die Person stand davor. Und das tibetische Pulsen ließ die Augen halt ganz anders als die normal bekannte Landkarte für die Augen. Was mir damals auffiel war, nachdem ich so mehrere hundert Leute sehen dürfen, dass einige von uns genau dieselben Markierungen im Auge hatten, mit genau denselben psychoemotionalen Imprints, Eindrücken, Beschädigungen, Leiden, Trauma. Und die Geschichten dahinter waren unglaublich unterschiedlich. Beispiel: jemand, der einfach nur erlebt hatte, dass beim Geburtstagskaffeeklatsch die Mutter plötzlich vom Tisch aufsteht, rausgeht und die Tür zumacht, eine Zimmertür zumacht. Der hatte genau die gleiche in der Iris abzulesende Verwundung im Nervensystem wie ein anderer Mensch, der nachweislich von der eigenen Mutter quasi beinahe gewalttätig umgebracht worden wäre. Dieselbe Markierung im Auge als Kinder ist es denen passiert. Dieselbe Markierung im Auge und die gleichen, ganz ähnliche Schwierigkeiten im sozialen Verhalten, in Beziehung, im Miteinander. Das war sehr bescheiden machend für mich, besonders damals, weil meine Story so hochdramatisch war. Das hat vieles, vieles relativiert. Also, Trauma ist Teil vom Nervensystem. Im individuellen Fall kann und darf und sollte das auch angesprochen, untersucht, behandelt werden, wenn möglich und nötig. Es hat in dem Sinne keine direkte, vorteilhafte oder nachteilige Auswirkung auf die Unruhe im Mind, auf die Unruhe im Geist. Na, Geist ist das falsche Wort. Die Unruhe im Mind, die Unruhe im Verstand. Weil der ist unruhig, weil er unruhig gestrickt ist. Der ist unruhig, der muss sich immer in der Zeit bewegen, Vergangenheit oder Zukunft. Präsenz ist dem Mind unbekannt. Präsenz, genau jetzt hier, kennt er nicht, kann er nicht. Der kann nur Vergangenheit, muss sich da drin bewegen, Erinnerung oder Zukunft. Das ist Erinnerungen projizieren in die Zukunft. Da bewegt er sich schon wieder, das ist alles unruhig. Das liegt in der Natur des Verstandes, in der Natur des Mind, dass der unruhig ist. das beinhaltet und schließt Trauma und traumatisierende Einflüsse mit ein. Okay.
Ich lese die nächste Frage vor. Cleophin schreibt: Hallo Adima, wenn es keine Welt und kein Universum gibt, gibt es denn auch kein Karma, kein Aufstieg der Erde, der Menschen in eine höhere Dimension? Gibt es außer der Quelle irgendetwas?
Okay. Wenn es keine Welt und kein Universum gibt, geht gar nicht. Wenn dann gäbe, dann wäre es eine spekulative, spirituelle Philosophiefrage. Diese, wenn es das gar nicht gibt, das kommt ja daher, dass so etwas auch gelehrt wird. Das wird gesagt, es wird geschrieben. Und da ist es sehr leicht, so über so eine Ebenenverwechslung so rumzuglitschen. Es gibt diese Welt. Und darin Ursache und Wirkung und das Prinzip der Anziehung, das ist Karma. Und daher auch die Handlungen, die dann bestimmte Folgen anziehen, wieder Karma. Ich habe das auch von meinen Meistern gehört, nach dem Erwachen oder in der Befreiung ist dann auch kein Karma. Das wird erst nachvollziehbar, wenn es dir passiert. Und trotzdem muss dieser Körpergeist-Mensch-Apparat seine karmisch vorprogrammierten Zeugs nacheinander abwickeln und durchleben. Das scheint jetzt vielleicht keinen Sinn zu machen. In Wahrheit ist vieles widersprüchlich. Da ist nur das eine. Und da ist dann jedes weitere Wort zu viel und unwahr. Jeder Name wie Quelle sein selbst. Der Buddhismus zum Beispiel lehrt ja unter anderem auch, es gibt kein Selbst. Und wir benutzen alle das wunderbare Wort und haben eine Vorstellung, was das sein soll. Diese Entdeckung, nach der du da fragst, die musst du machen, um das zu verstehen, um das zu sein, um das zu verinnerlichen. Ich habe zum Beispiel, als die Türme in New York zusammenbrachen, 9/11, hörte ich einen Satsang-Lehrer sagen, da ist niemand gestorben, weil es hat ja noch nie jemanden gegeben und deswegen ist auch keiner gestorben. Niemand wird geboren, niemand stirbt. Aus einer hohen spirituellen Wahrheitssicht ist das wahr, sowas zu sagen. Es ist allerdings auch extrem irreführend. Ich nenne das eine Ebenenverwechslung. Während wir alle die zuschauen, wie diese brennenden, schreienden Menschen aus den Türmen rausfallen und das nicht überleben, ist ganz, ganz schwierig dann zu lehren, da stirbt keiner. Da sind vielleicht Verwandte, Bekannte, Freunde von denen dabei, die das gesehen haben im Fernsehen. oder auch sogar live. Und diese, die hohe spirituelle Sicht, die Sicht der Wahrheit in, im Einssein, das ist bildlos, wortlos und tonlos sozusagen. Und gleichzeitig beinhaltet es alle Bilder, alle Worte und alle Töne. So wie in Om alle Klänge enthalten sind und in dem Tropfen im Ozean der Ozean enthalten ist. Es sind die großen ich weiß gar nicht, nennt man das die universellen Gesetze, wie auch immer. Es hilft bloß gar nicht, weißt du, wenn ich jetzt sage, ja, da ist nur das eine und dann gibt es auch kein Karma. Denn in dem menschlichen Erleben der Relativität, da gibt es das alles. Und da müssen wir durch, immer wieder. Die Buddha-Natur, die wir sind, das eine Göttliche und genauso auch das begrenzte Menschliche. Okay.
Dorothea schreibt: Liebe Adima, es hat mit mir kommuniziert, sehr tief. Dankbarkeit füllt, erfüllt. Danke für dein. Und Greta schreibt, deine Beschreibung zum Thema Stille ist hilfreich für mich, danke.
Gerne.
Hartmut schreibt, guten Abend aus Dürkheim, Pfalz an der Weinstraße.
Guten Abend, Hartmut.
Und ein Teilnehmer oder Teilnehmerin schreibt, du hast Autismus erwähnt. Kannst du noch etwas dazu sagen?
Ich kann ein wenig dazu sagen, was ich studiert und gelernt habe, wiederum in der tibetischen Pulsarbeit. Es ist einfacher, kannst du eine bisschen mehr detaillierte Frage stellen, weil das Autismus ist inzwischen ja auch wieder so ein Riesenbegriff. Die Diagnosen, die heutzutage alle gestellt werden, im Namen von Autismus, die kann ich manchmal gar nicht nachvollziehen, vor allem wenn es um Kinder geht. Also das bedeutet nicht, dass die Diagnosen falsch sind. Das bedeutet, ich bin ja kein Autismus-Experte, der jetzt die letzten 30 Jahre sich dann auch immer weitergebildet hat auf dem Gebiet. Ein innerliches Verkapseltsein und eine gewisse Unfähigkeit auszudrücken oder in Nähekontakt zu sein. Das hat mit verschiedenen Konstellationen im Nervensystem zu tun, die behandelt werden können. Es hat in meiner Erfahrung ganz oft zu tun mit den Einflüssen der männlichen Autorität, auch Vater genannt, wobei das jetzt nicht heißt, alle, die zuhören, bitte gut zuhören, es heißt jetzt nicht, wenn jemand autistisch ist, dann ist der Papa schuld. Bitte nicht. Die, was ich genannt habe, Einfluss der männlichen Autorität, auch Vater genannt, das sind ja alles, worüber wir hier sprechen, sind Anteile unser aller Nervensysteme. Und ob es der Einfluss von dem Gottvater im Himmel ist, von dem wir gehört haben, oder der Einfluss vom biologischen Vater oder einer gewählten Vaterfigur oder einer Lehrerfigur oder ein Priester oder ja, es gibt dann ganz viele Figuren, die das repräsentieren können. Es ist in meiner Erfahrung oft, dass die ursächlichen Prägungen, die zu bestimmten autistischen Verhaltensweisen geführt haben, viel mit der männlichen Autorität, Vaterfiguren zu tun haben können. So viel kann ich jetzt irgendwie generell sagen. Es braucht viel Feinfühligkeit, viel Mitgefühl. Übers Spüren passiert da ganz viel. Und natürlich muss man individuell, wenn das ein Thema ist oder die Diagnosen da sind, dann individuell gucken, wer das ist und wie es sich ausdrückt. Okay.
Georg schreibt, danke Adima für deine hilfreichen Antworten. Und Padma Sambhava grüßt schön aus Hildesheim. Das ist der Udo.
Om Ahung, Udo. Padma Sambhava ist der Begründer des tibetischen Buddhismus. Es reicht vielleicht an der Stelle, das zu sagen. Ein sehr maßgeblicher, toller, interessanter Meister. Seine Texte zu lesen kann ein bisschen schwierig erscheinen, weil die natürlich auch, wenn sie übersetzt sind, in einer etwas alten Sprache und Denkweise daherkommen. Dennoch extrem empfehlenswert. Padmasambhava ist auch die Quelle der Übertragung des Bardo, der Lehre des Zwischenzustands. Es gibt mehrere Bardo-Zustände. Meistens ist der gemeint von Körper verlassen bis zur nächsten Geburt. Und was ich besonders liebe, sind die Unterweisungen an die erwachten Lamas. Ich kann die jetzt nicht auswendig vortragen. Die haben mich sehr beeindruckt. Die Unterweisungen an die erwachten Lamas, also die erwachten Mönche, die schon so weit durch waren. Padmasambhava hat vor, oje, bin da immer nicht so gut mit, 1200 Jahren, glaube ich, sowas um den Dreh gelebt, kam von Indien nach Tibet. Und die Anrufung Om Ahung, Bensaguru Pema Sidihung, das ist die Anrufung, er hat angeboten, wann immer irgendjemand irgendwo in Not ist, kann er mich so anrufen, ich komme und helfe. Wie das genau funktioniert, kann ich auch nicht erklären. Eine meiner Inspirationsquellen sicherlich auch, ganz tiefe, starke Verbindung. Osho hat die Verbindung mit verschiedenen tibetischen Meistern in vielen von uns sozusagen wiedererweckt, indem er sehr lebendig über diese Meister gesprochen hat. Padmasambhava ist einer davon, der andere Atisha mit der Herzmeditation, die ich ja auch öfter mache, auch in den Treffen öfter mache. Da sind viele Schätze zu finden in dem Bereich und die Darstellung des Mind, die Überwindung der Hindernisse des im Mind und die notwendige Entschlusskraft, die definiert wird, das ist für uns heutzutage immer noch genauso gültig, wobei wir ein bisschen eine Erschwernis haben durch die Tatsache von dem Wust an Informationen, der in diesen kleinen Köpfen mittlerweile drin ist. Das war 1200 rum, vor 1200 Jahren, war das dann doch noch ein bisschen leichter, ein bisschen weniger Zeug. Die Prinzipien die gleichen.
Adima, von wem war nochmal die Herzmeditation?
Die ist von Atisha. Ich habe auf der Website gleich vorne auf der Startseite runterscrollen, Atishas Herzmeditation.
Ah, perfekt.
Und führt dann auch zu, auf dem YouTube-Kanal sind auch ein paar englische und mehrere deutsche geführte Meditationen von Atishas Herzmeditation sind da. Das ist der Atisha, schöner Name. Ne?
Es gibt ja auch einen Teilnehmer im Chat, der auch von Osho schreibt. Und zwar Hans-Jörg schreibt, zu Stille in sich ruhen. Im Darshan mit Osho gab es einen starken Sturm, wo ein Ast auf ein Zeltdach krachte. Einige Leute schrien auf und Osho verließ in Anführungszeichen wütend die Buddha-Halle. Erinnerst du dich? Und schreibt dann später weiter, am nächsten Abend wieder Sturm. Alle blieben in ihrer Mitte, wie in dem Zentrum des Zyklons, wo absolute Ruhe herrscht.
Ja. Ich erinnere mich an das, worauf die Anekdote hinweist. Ich kann nicht mal schwören, dass ich genau in dem Diskurs auch drin gesessen habe, aber bei ähnlichen Vorkommnissen, ja. Ich erinnere nicht, dass Osho wütend die Halle verlassen hat. Er hat mal großen Unmut zum Ausdruck gebracht, als am ersten Neujahrstag kaum einer da war morgens und ist gegangen und hat gesagt, wer feiern kann, der hat hier auch morgens zu sitzen, wenn ihr dann alle im Bett liegt, dann komme ich ja auch nicht. Daran kann ich mich erinnern. Und sicherlich auch an die Befähigung, mitten in Lärm, Sturm und unwissbaren Einflüssen auch tatsächlich wirklich ruhig, aufmerksam, verfügbar da sitzen zu bleiben.
Cleofin schreibt im Chat, danke Adima, die Verwirrung ist perfekt. Werde mich jetzt wieder um die dualen Probleme kümmern. denn das ist das Einzige, was ist.
In der Welt, nicht von der Welt. Ja, pragmatisch, praktisch dem begegnen, was ist im Moment. Und auch da hast du gar keine Wahl. Es kommt auf dich zu und du machst oder nicht. Viel Glück und viel Freude dabei, Cleophin.
Kathi schreibt, mir fällt auf, dass spirituelle Lehrerinnen geerdeter sind als spirituelle Männer. Woran liegt das?
Am Weiblichsein, am dieses weibliche System bewohnen, ist simpel, ne? Selbst wenn jemand, der wach und frei ist, von sich noch nicht mal mehr in der Geschlechtlichkeit denken muss, ja, irgendwann fiel mir auf, ich denke von mir noch nicht mal mehr als Frau, schon gar nicht als Satsang oder sonst was Lehrer. Ja, weder die sozialen Rollen, noch die biologische, noch sonst irgendeine. Und doch, ja, dieses Körper-Geist-System ist ein weibliches. Und die sind von der Veranlagung her eher mehr geerdet. Und das männliche Prinzip des Yang ist das, was in die Meditation geht. Das Aufsteigende, das Schrittweise, die Yoga-Wege. Das Weibliche ist Liebe. Und nur die beiden zusammen, Meditation und Liebe. Gemeinsam, zwei Hälften von einem Ganzen, können dieses ganze ungemächliche Leidensschule Erde, Planet Erde, Weltenspiel transformieren. Wir brauchen beides und beide Seiten. Ja, ich empfinde das auch, wo du darauf hinweist, wenn ich so Lehrerinnen so innerlich gerade anschaue. Alles Erwachen, alle Erwachten, egal welchen Geschlechts, teilen dieselbe Wahrheit und jeder auf die Art seiner vorherigen Formung und Persönlichkeit. Da sind auch Geschmäcker und Düfte. Ja, the Fragrance, die da verströmt werden, haben auch mit der Einzigartigkeit des Individuums zu tun. Und auch mit dieser Art Merkmalen, männliches System, weibliches System. Ob jetzt irgendeines besser ist, vermag ich nicht zu sagen. Beide zusammen, Meditation und Liebe. Und dann. Dann können wir die Transformation schaffen. Das ist auch die Kampf- und Kriegsbeendigung im eigenen Innern. Das männliche und das weibliche Prinzip. Das klingt nach einem guten Schlusswort. Ja, wir haben noch ein ganz paar Minuten. Aber ich nehme jetzt gerade den Moment und kündige an, dass mein nächstes regelmäßiges, sonst am ersten Sonntag im Monat Treffen ist im März auch nochmal wieder am zweiten Sonntag erst, also am 12., nicht am 5. Ist auch auf meiner Website schon drauf. Und ich tue noch ein paar Links in den Chat. Ich weiß jetzt gar nicht, Swantje, wird der Chat im YouTube auch gesehen? Das weiß ich gar nicht.
Nee, ich kopiere das dann noch da.
Ach, du kopierst das gut. Also da ist ein Link zu meinem Schedule. Da sind auch kurz vor den Sendungen auch Zugangslinks zu finden. Dann steht da Spende an Adima. Bitte ja, sehr willkommen und gerne. Und wer Einzelgespräche möchte, wenn ihr ein Thema habt, was man mal eindringlicher länger beleuchten sollte, die drei Links habe ich da jetzt gepostet. Nächstes Satyamitra-Treffen, die sind nicht mit Jetzt TV, das sind meine einmal im Monat sonntags früh um 11 in Deutschland, ist das nächste am 12. März. Okay. Auch wie hier auch Zugang ist freier Zugang und mit einer Bitte um Spende. Und wenn es noch eine 2-Minuten-Frage gibt, also eine kurze, die können wir noch unterbringen.
Und dann lese ich noch zur Autismus noch was vor. Er oder okay. Sie schreibt, ich fühle mich im Autismus etwas wie das, wo ihr alle hinwollt und die andere Seite. Verstehe die Menschen auf Erden nicht.
In einem warmen Herzensstrom in Verbindung. Ja, da ist eine Ähnlichkeit. Ich kann nachvollziehen, verstehen, was du sagst. Und in der Kürze der Zeit jetzt und auch, wir sehen uns nicht. Da ist eine Ähnlichkeit, wo alle hinwollen. Und es ist nicht das Gleiche. Da sind Feinheiten. Kannst ein bisschen illustrieren, wenn dir bekannt ist oder euch bekannt ist, was Dissoziation ist. Ja, wenn man einfach so ups, so raus, sich rauszieht, dissoziiert, einfach da ist, aber nicht da ist. Manchmal ist Dissoziation auch eine gesunde Technik und notwendig. Und manchmal wird Dissoziation mit großartigen meditativen oder Erwachenszuständen sogar verwechselt. Ja, mich berührt das nicht mehr. Ist jetzt auch nicht das Gleiche wie Autismus. Es ist einfach nur ein einfacheres, weniger vielschichtiges Beispiel. Und ja, es ist nachvollziehbar. Ich kann verstehen, was du meinst. Danke für die Mitteilung. Okay. Und dieser Mind, manchmal hat er, schnackelt er ja was, ist er ja nützlich, hat gerade geschnackelt. Diesmal habe ich ja die späte Uhrzeit von 8 bis 9:30. Sonst hatte ich die frühe Uhrzeit und dann habt jetzt TV anschließend noch eine andere Sendung. Also wenn ich jetzt ein paar Minütchen überziehe, dann ist das ja auch, hat das ja gar nicht so viel schlimme Folgen. Seht ihr so, unaufgefordert kommt ja dann auch mal was Nützliches. Ne? Guter Diener. Also, seid gut mit euch. Und ich freue mich auch sehr, wenn noch ein paar in Zoom reinkommen. Ich liebe das, euch auch zu sehen, beim Fragen und beim Antworten, beim Austauschen. Und bis bald. Tschüss.